Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe meines wöchentlichen Podcasts. Ich freue mich wieder über alle, die zuhören oder auch zusehen. Heute haben diejenigen, die zusehen, vielleicht zum ersten Mal einen gewissen Mehrwert. Denn sie sehen nicht nur mich, sondern sie sehen auch ein ganz wunderbares Buch, über das ich heute sprechen möchte, und ein Buch, das wirklich wichtig, sinnvoll, erhellend in einem positiven Sinne und auch schön ist. Vom Text und sogar vom Cover, und das sehen Sie jetzt. Es ist das Buch von Gerd Habermann, Freiheit in Deutschland, Geschichte und Gegenwart. Der Titel könnte einen ja sogar erstmal verblüffen. Denn wenn man sich heute umschaut, und auch wenn man auf Teile der Geschichte zurückblickt, sieht man eine Geschichte, die nicht gerade sehr freundlich zur Freiheit, jedenfalls nicht in allen Fällen war. Man sieht auch Tendenzen einer Geschichte des Untertanentums, eine Geschichte der Verachtung der Freiheit, und zwar nicht nur durch Herrschende, die verachten sehr oft die Freiheit, sondern auch durch sehr viele Menschen, die in Deutschland gelebt haben. Gerade deshalb ist es so außerordentlich wichtig, sich über die Geschichte der Freiheit in Deutschland Gedanken zu machen. Und Gerd Habermann hat das getan in diesem Buch, in diesem sehr gut lesbaren Buch, über das ich jetzt ein wenig sprechen werde. Er beginnt mit Definitionen, vertritt einen, das ist ganz klar, wenn man ihn kennt, einen individualistischen Freiheitsbegriff, ein Freiheitsbegriff, der sich darauf zentriert, dass Individuen nicht dem Zwang durch andere Individuen, durch staatliche Machtträger, durch andere unterworfen sind. Hinzu kommt ein Freiheitsbegriff, er trennt die, aber er verwendet sie dann auch zusammen, der auf Partizipation an politischen Entscheidungsprozessen, an demokratischen Entscheidungsprozessen abzielt und an der eigenen Entscheidungsmöglichkeit für voneinander abgetrennte politische Gemeinschaften. Er wendet sich gegen, und zwar gleich zu Anfang, und das durchzieht das Buch vor allem im späteren Teil ganz stark, gegen einen anderen Freiheitsbegriff, nämlich einen Freiheitsbegriff, den kann man sozialistisch nennen, kann man kollektivistisch nennen, den kann man ganz vielen verschiedenen Weisen beschreiben, der wird ganz oft missbraucht, der nämlich sagt, dass Menschen frei sind, wenn sie bestimmte Dinge, bestimmte Leistungen in Anspruch nehmen können. Das ist sozusagen der Freiheitsbegriff, der dem Wohlfahrtsstaat zugrunde liegt. Doch, wir sind noch nicht beim Wohlfahrtsstaat. Wir gehen mal ein bisschen durch das Buch durch. Zuvor aber einige Worte insgesamt zum Gestus des Buches. Das Buch ist ungeheuer faktenreich, es umfasst ja auch eine lange Zeit. Er geht nämlich zurück bis zu den alten Germanen. Er verwendet auch einen kulturellen Begriff von Deutschland. Also es geht nicht nur um das Gebiet, auf dem heute die Bundesrepublik Deutschland ist, sondern es geht um den deutschen Sprachraum im weiteren Sinne. Dadurch kommen natürlich auch die Österreicher ins Spiel, dadurch kommen die Schweizer ins Spiel. Und er versucht hier historische Kontinuitäten zu zeigen und historische Entwicklung. Das Buch selber umfasst 2000 Jahre, ist sehr faktenreich und trotzdem theoretisch stringent, weil er immer wieder zurückkommt auf die Freiheitsbegriffe. Was aber nicht versucht wird, ist etwas, das in großen Teilen der Geschichtsschreibung ein bisschen gefährlich ist, nämlich eine Geschichte zu zeigen, die ganz klaren Linien folgt, wo man sozusagen in jedem, was passiert, schon das Spätere sieht, die Anlage für das Spätere. Das versucht er nicht. Und das ist auch ganz logisch, dass Gerd Habermann das nicht versucht, weil er ist ein großer Anhänger und das dringt sozusagen durch jede Seite des Buches des Partikularismus, des Besonderen, nicht desgleichen, des Gleichgemachten. Und so erzählt er die Geschichte der Freiheit in Deutschland als eine Geschichte von vielen, vielen verschiedenen Versuchen, von Individuen in Freiheit zu leben, aber auch von politischen Gemeinschaften, ihre Unabhängigkeit zu erreichen, und kontrastiert das mit jeweils immer wieder mit der individuellen Freiheit. Das ist wichtig, denn natürlich ist dieses Verhältnis nicht widerspruchsfrei. Er beginnt bei den Germanen, bei ihren Unabhängigkeitsbestrebungen vom Deutschen Reich. Er zeigt doch immer wieder in seiner Sympathie auch für bestimmte Personen, wie stark der Drang in vielen Teilen der deutschen Geschichte war, nicht anderen unterworfen zu sein. Das hat ganz verschiedene Ausprägungen gehabt, die er zeigt, wie er zeigt. Ausprägung von ganz individuellen Freiheitsstreben bis hin zu politischen Freiheitsstreben. Und der erste Teil des Buches, der mehr institutionell, mehr organisatorisch-politisch ist, ohne die Personen zu vernachlässigen, die spielen eine ganz große Rolle, zeigt die Bedeutung des Partikularismus, des Dezentralen für die Freiheit. Viele Historiker haben sozusagen sich hauptsächlich damit beschäftigt, die Dysfunktionalitäten der Kleinstaaterei, wie das dann genannt wurde, in Deutschland zu kritisieren und das alles als einen beschwerlichen Weg zum Deutschen Reich dann darzustellen, zur Einigung. Die Einigung als ein großes Ziel und als einen großen Gewinn darzustellen. Für Gerd Habermann sieht die deutsche Geschichte ganz anders aus. Er zeigt, wie Partikularismus, kleine und kleinste Herrschaftsräume, Freiheit schützen können und Freiheit geschützt haben. Nicht nur dadurch, dass sie selbst unabhängig in gewisser Weise waren, zumindest nicht direkt unterworfen einem höheren Herrscher oder nur formal unterworfen in der langen Geschichte des Heiligen Römischen Reiches, aber auch dadurch, dass sie in Konkurrenz standen, dass ihre Untertanen sie verlassen konnten, relativ leicht. Er sieht, er betont also das Positive, das Freiheitsfördernde daran, dass Deutschland, der deutsche Sprach- und Kulturraum, so extrem zersplittert war, teilweise mit mehreren tausend Herrschaften. Und er zeigt mit großer Sympathie, das merkt man dann richtig, sowohl einzelne Beispiele dieses politischen Partikularismus, er betont aber auch immer wieder, wie das die Voraussetzung auch für große Kulturleistungen war. Gerade später dann, hin zur deutschen Klassik. Das ist also ein außerordentlich wichtiger Punkt, den man nicht vergessen sollte, wenn wir auch heute immer wieder Kritik hören am Flickenteppich des Föderalismus und so etwas. Unabhängigkeit von anderen, eigene Entscheidungsspielräume in kleinen politischen Gemeinschaften haben eine freiheitsfördernde Wirkung. Nicht immer und überall, das ist auch ganz logisch. Natürlich haben dann auch sehr unangenehme Herrscher starken Zugriff in diesen kleinen politischen Einheiten. Aber man muss sich immer fragen, Gerd Habermann fragt das auch, ist das nicht immerhin noch besser, als wenn derartige Herrscher einen Gesamtzugriff mit Durchgriff auf die einzelnen Menschen auf ein viel größeres Reich hätten? Er schreibt über Kaiser, über Könige, über Herrscher. Er schreibt aber vor allem über viele Strukturen. Ich will jetzt das ganze Buch nicht vorwegnehmen. Es ist ein Buch, was man nicht ganz schnell durchlesen kann. Es ist auch ein Buch, wo man praktisch auf jeder Seite denkt, darüber müsste man jetzt mal noch genauer was lesen. Weil natürlich dieses Buch nicht so weit ins Detail gehen kann, zum Beispiel zu den ganzen politischen Gebilden, Mittelalter danach, die existiert haben. Und das ist also etwas Gutes, was man über ein Buch sagen kann, dass man wirklich tatsächlich fast auf jeder Seite denkt über diesen Menschen, über diese politische Einheit, über diese Entwicklung, über dieses Gesetz auch manchmal, müsste man doch noch mehr wissen. Es ist also eine ganz massive Anregung, weiterzulesen. Er schreibt also über politischen Partikularismus, über Könige, aber er schreibt auch über die wichtigen Entwicklungen, auch freiheitsfördernden Entwicklungen, die in vielen verschiedenen Formen stattfanden. Er schreibt natürlich über die Hanse, er schreibt über das Magdeburger Stadtrecht, er schreibt dann aber nicht nur über abstrakt darüber, sondern er wählt einzelne Städte aus. Er wählt einzelne Orte aus, einzelne Gebiete. Er schreibt sogar über Frauenstaaten, die in Deutschland existiert haben. Nun ist Staat ein großes Wort, aber zumindest gab es Gebiete, in denen Frauen geherrscht haben. In sehr kleinen Gebieten, aber das hat ja gerade den Charme. Insgesamt merkt man dem Schreiben an, und wenn man ihn kennt, ist das natürlich auch in keiner Weise überraschend, wie große Sympathie er sozusagen für das Krumme, für das Außergewöhnliche hat. Und wie kritisch er immer Versuche sieht, zu zentralisieren. Er spricht von einem Triumph des Partikularismus. Und das ist für ihn nichts Schlechtes. Und er spricht von den Versuchen, Deutschland zu zentralisieren. Nicht verachtend, aber doch sehr kritisch. Und er sieht die Gefahren sehr stark, die darin gewesen wären. Und deshalb freut es ihn sozusagen oft im Nachhinein, dass diese Zentralisierungstendenzen zumindest so lange nicht erfolgreich waren. Aber er schreibt nicht nur in politischen Strukturen, er beschreibt natürlich in relativ wenigen Pinselstrichen immer das Leben in den Städten, wie individuelle Freiheit erlangt wurde, wie sie auch eingeschränkt wurde, wie aber doch Städte zum Beispiel, aber auch freie Dörfer, ist auch ein wichtiges Thema, wie die Freiheit zumindest ermöglicht haben, jedenfalls mehr Freiheit als vorher da war. Er spricht über die Bauernaufstände. Und er sieht die Reichseinigung dann später, das, was im 19. Jahrhundert passierte, außerordentlich kritisch. Ich würde sagen, er sieht es, wenn man mit ihm spricht, noch kritischer, als er es im Buch beschreibt. Und er sieht immer, da er ja eben nicht eine lineare Geschichte schreibt, er sieht immer beide Seiten der Medaille. Er sieht immer, dass Zentralisierung natürlich auch Freiheit unterstützen kann, wenn Gesetze geschaffen werden für das dann größere Reich. Aber er sieht eben auch die großen Gefahren. Und die große Sympathie für das Besondere gegenüber dem Einheitlichen, die ist tatsächlich ein Beispiel für wunderbares Freiheitsdenken und für einen Teil des Freiheitsdenkens, der immer wieder verloren geht. Damit kommen wir jetzt zu dem zweiten Teil. Das ist nicht ganz streng abgetrennt und es durchdringt sich gegenseitig, der nicht so stark auf die Organisation abzielt, des Buches, auf die Organisationsform, auf die politischen Formen, sondern auf die geistigen Bewegungen, die geistigen Veränderungen in Deutschland. Und wieder, ich will das Buch ja auch nicht vorlesen, könnte ich es nicht, will es aber auch nicht komplett referieren, wieder geht es da um eine Entwicklung der kulturellen Vielfalt, um die Vielfalt des Gedankens und um die besondere Bedeutung, die Anhänger der Freiheit dem Individuum und der individuellen Besonderheit geben. Und das kommt natürlich ganz stark zum Ausdruck im Verhältnis dieses Buches sehr langen Kapitel, wo es um das Denken zur Zeit der deutschen Klassik, der Weimarer Klassik geht. Es geht um Goethe, es geht um Schiller, die auch in ihrer bezüglich der individuellen Freiheit widersprüchlichen Sichtweise, gerade bei Goethe, gezeigt werden, aber die auch in ihrem Freiheitspathos gezeigt werden und in ihrer Begeisterung dafür, dass Menschen sich selber entwickeln, sich selber herausbilden, ihre Fähigkeiten herausbilden, ihre Besonderheiten herausfinden, schöpferisch sein wollen. Das ist ein Punkt, der immer wieder betont wird, auch vorher schon und später in diesem Buch, der aber natürlich bei Goethe, Schiller und einem ganz besonderen bedeutenden Freiheitsdenker, besonders war er auch, bei Humboldt eine ganz große Rolle spielt. Humboldt ist ein Denker, der auch sehr stark referiert wird und der sehr, sehr stark dargestellt wird in diesem Buch. Er ist sozusagen einer der theoretischen Gründerväter des deutschen Liberalismus. Und das Interessante ist, dass man damit einem Vorwurf entgegenwirkt, mit dieser Fundierung der Freiheit und Fundierung letztlich liberalen Denkens in dieser Zeit, in der Weimarer Klassik, einem Denken entgegenwirken kann, das behauptet, ja, das ist ja alles nur ökonomisch, das ist ja, ja, das ist dann irgendwie so ein bisschen Adam Smith, auch für den ist es übrigens schon falsch, und dann ist es nur ökonomisch, aber Wohlstand ist doch nicht alles und Produktion ist doch nicht alles. Nein, das stimmt. Freiheit ist alles. Selbstverwirklichung der Menschen aus ihren eigenen Fähigkeiten, aus ihren eigenen Ressourcen aus, das ist Freiheit auch. Und das kann man sehr gut im klassischen Denken verankern. Humboldt hat gezeigt, dass das Ziel jeder Bildung, er lehnte übrigens zumindest in seinem politischen Hauptwerk staatliche Bildung strikt ab, durch den Staat vermittelte Bildung strikt ab, dass Bildung das Ziel hat, dass die Menschen sie selbst werden, dass sie sich selbst weiterentwickeln, dass sie sich entfalten, dass sie schöpferisch werden. Und dafür ist Freiheit die Grundvoraussetzung. Und dabei kommen eben die wunderbaren Kulturleistungen heraus. Vieles andere kommt heraus. Und das ist ein Punkt, der sehr wichtig ist und der in der deutschen Freiheitsgeschichte eine ganz starke Rolle spielt und in der Beschreibung der deutschen Geschichte zwar oft eine Rolle spielt, aber mehr so kulturgeschichtlich. Das ist auch wichtig. Aber es ist ein politisch sehr wichtiger Gedanke, dass Menschen, um sich selbst zu verwirklichen, um vollwertige menschliche Wesen zu werden, dass sie dazu Freiheit brauchen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. In dem zweiten, mehr auf politische Debatten, mehr auf Geistesgeschichte orientierten Teil, kommen dann noch viele interessante Entwicklungen. Kommt natürlich 1848 vor. Es kommt aber, und das ist ein Punkt, der ihm das besonders wichtig ist, der dem Autor besonders wichtig ist, kommt die Debatte um den Wohlfahrtsstaat, die erste Debatte um den Wohlfahrtsstaat, nämlich die Auseinandersetzung mit den Bismarckschen Sozialgesetzen durch die liberale Opposition, kommt da zum Tragen. Wird dargestellt. Das ist ganz wunderbar. Das ist ein wichtiger und oft vergessener Punkt. Wenn kritiklos über den Wohlfahrtsstaat gesprochen wird, wenn kritiklos darüber gesprochen wird, wie toll es doch ist, dass in Deutschland das Soziale durch die großen Sozialversicherungssysteme, durch die staatlichen, nicht ganz staatlichen, aber quasi staatlichen Sozialversicherungssysteme gewährleistet wird und vergessen wird, wie gute Argumente aus freiheitlicher Perspektive gegen diese Systeme sprechen. Und diese Argumente sind alle in der zweiten Hälfte, im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts von sehr vielen liberalen Denkern, Bamberger und anderen, vorgebracht worden gegen Bismarck. Diese Argumente sind heute noch valide. Und das stellt Habermann auch im zweiten Teil in seiner Geistesgeschichte der deutschen Freiheit dar. Wie gesagt, auch in diesem Buch kann Geistesgeschichte, politische Geschichte natürlich nicht getrennt werden. Gerade weil natürlich Bismarck Bismarckschen Reformen eine Folge der Reichseinigung waren. Und die ist eben nicht nur oder jedenfalls auch nicht vorrangig eine Einigung im Geiste der Freiheit gewesen. Da ist sehr viel Partikulares, sehr viel Kleinteiliges, aber doch Erhaltenswertes, sehr viel Unabhängigkeit verloren gegangen. Auch schon vorher. Er analysiert, Habermann analysiert dann noch ganz andere interessante, aus freiheitlicher Perspektive interessante Denkstränge, zum Beispiel die Reform zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Deutschland. Es ist alles außerordentlich spannend geschrieben. Es ist in einer sehr prägnanten Sprache, in einer gar nicht dozierenden Sprache gesprochen, in einer Sprache, in der immer wieder seine Begeisterung für etwas oder auch seine Ablehnung von etwas sehr klar wird. Eine ganze Menge Ausrufezeichen in dem Buch und sowas. Ja, also man muss ja nicht mit allem übereinstimmen, aber man merkt, wo der Autor steht und man freut sich drüber und man kann sich damit auseinandersetzen. Und das macht dieses Buch auch so ein Lesevergnügen. Kein schnelles Lesevergnügen, aber ein großes Lesevergnügen. Zum Schluss noch etwas dann über die weitere geistige Geschichte, wo es dann auch wieder darum geht, dass er über den deutschen Kulturraum im weiteren Sinne spricht. Er spricht natürlich, das will ich kurz hier einschieben, bloß ich kann, wie gesagt, ich werde nicht über das ganze Buch reden, das liegt ja auch auf der Hand, er spricht natürlich auch über die Schweiz, auch also politisch und über ihr in vieler Hinsicht vorbildliches dezentrales System. Aber er spricht dann auch über die geistige Entwicklung im 20. Jahrhundert, über die österreichische Schule der Nationalökonomie. Er schreibt über das, was dann später in Deutschland kam, den Ordoliberalismus. Und auch hier ist es immer wieder besonders wichtig und besonders interessant zu lesen, wie er eine Rückkopplung macht über das Ökonomische hinaus. Das waren jetzt zu Beginn erst einmal auch ökonomische Richtungen, von Ökonomen betriebene Richtungen des Denkens. Wie er aber immer wieder die Rückkopplung macht, und das ist aus freiheitlicher Perspektive wichtig bis heute, zum Menschenbild. Dazu, dass nur das Zusammenleben in Freiheit, einerseits wirtschaftlichen Wohlstand und Entwicklung, aber andererseits auch Selbstverwirklichung ermöglicht. Das ist etwas, was ganz entscheidend ist, auch für die Geschichte freiheitlichen Denkens. Freiheitliche Ökonomen in Deutschland und überall auf der Welt, aber wir reden hier über Deutschland oder Deutschland in diesem kulturellen Sinne, waren immer auch darüber hinausgehende Freiheitsdenker. Sie haben immer das Menschliche betont. Das betrifft Mises und Hayek genauso wie vor allem natürlich Röpke und auch viele andere. Also die Verankerung freiheitlichen Denkens in einer ethischen Fundierung ist immer wieder sehr wichtig und wird gezeigt. Nun ist mir gerade aufgefallen, und das werden auch schon meine abschließenden Worte sein, dass ich öfter mal gesagt habe, Habermann spricht über, und natürlich, es geht um ein Buch, ich zeige es mal nochmal. Er schreibt natürlich über Dinge, aber seine Sprache ist so, dass es sehr oft sehr nah an der gesprochenen Sprache ist. Und das nimmt einen sozusagen mit, wie er ein gesprochenes Wort einen oft mitnimmt. Oft mehr als ein geschriebenes. Und auch das macht es zu einem großen Lesevergnügen, in dem man sehr, sehr vieles lernt. Und in dem man dann doch letztlich ein doch positiveres Bild, also ich jedenfalls hatte danach ein positiveres Bild vom Freiheitsdenken und auch vom Freiheitskampf, vom Freiheitshandeln in Deutschland. Es ist kein lineares Bild. Es ist nicht so, dass alle Deutschen immer und überall und schon gar nicht die Herrscher und die mit ihnen verbundenen Schichten, die Bürokratien und so weiter, immer für Freiheit eingetreten werden, um Gottes Willen. Aber es gab eine ungebrochene Geschichte des Eintretens für Freiheit, des Verteidigung von schon einmal errungenen Freiheiten. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass Freiheiten oft über Jahrhunderte erhalten wurden gegen massive Widerstände von Zentralgewalten. Und es ist natürlich nicht so, dass in allen partikularen Gebilden immer die Freiheit geherrscht hat. Um Gottes Willen. Das wird auch in dem Buch nicht gesagt. Aber es ist eben so, dass sich immer mehr Chancen auftaten, immer neue Chancen auftaten. Und dass Partikularismus natürlich eine Chance ist, die Möglichkeit gibt, das Besondere auszuprägen. Und das Besondere ist etwas zutiefst Menschliches. Menschen sind dadurch Menschen, dass sie sich sehr unterschiedlich voneinander entwickeln können, dass sie sich unterscheiden können und oft auch wollen von anderen, dass sie das Andere, das Neue versuchen wollen. Das macht Menschen zu Menschen. Und das ermöglicht nur eine möglichst weit ausgedehnte, weit gefasste Freiheit. Das Recht, anders zu sein. Das Recht, anders zu sein als Gemeinschaft, als politische Gemeinschaft. Aber auch das Recht, als Individuum anders zu sein. Anderes zu schaffen, anderes zu versuchen. Und das wird immer wieder in diesem Buch deutlich, dass dazu einen starken Trend in Deutschland immer wieder gab. Ich mache jetzt hier Schluss. Ich habe viele wichtige Punkte einfach weggelassen und übergangen. Es waren sozusagen nur einige Punkte aus dem Buch. Nur einige wenige Punkte aus dem Buch. Ich empfehle es ausdrücklich zum Lesen. Vorher muss man es natürlich kaufen. Gibt es aber überall. Und wünsche allen viel Spaß dabei, es zu lesen und sich seine eigenen Gedanken zu machen dazu, was Freiheit bedeutet. Und an welche Tradition man anknüpfen kann. In der sehr facettenreichen, sehr vielfältigen deutschen Geschichte der Freiheit. Und damit verabschiede ich mich für heute und freue mich jetzt schon auf die nächste Woche. Und tschüss.